ARD.
Ah, oh, Moritz.
Ja, bitte.
Ich musste so ganz schnell so einen Anzug kaufen. Und,
ja. Oh nein.
Nee, ist alles gut.
Das klingt in einer Geschichte, wo irgendwas sehr schief gegangen
nee,
ist.
Nee, gar nicht. Nee. Ganz im Gegenteil. Es lief gut. Also musste schnell gehen, weil ich bald so ein Fotoshooting hatte. Es war nicht abzusehen, dass es so schnell gehen musste. Und ja. Dann habe ich nochmal so Schuhe gekauft.
Für
den Anzug extra. Also wir haben den Anzug ausgewählt. Dann sind wir nochmal Schuhe gekauft gegangen. Und kamen wir zurück, dann nochmal, um ein Foto zu machen mit dem Anzug und den Schuhen. Ja. Und der Verkäufer hat gesagt, ah, jetzt habt ihr mich erwischt. Ich habe gerade eine Flasche Champagner aufgemacht. So, und dann hat er ja, wollte auch einen Schluck.
Ach nein,
ja, also,
du liebe
Zeit. Also ich bin ein bisschen angetrunken im Podcast.
Ja gut, aber das ist ja erstmal nicht das Schlechteste, oder?
Also ganz klein bisschen. Ich bin ganz klein bisschen angetrunken. Nee, gar nicht schlecht. Ist völlig okay. War alles gut. Ich habe auch kurz gedacht, ist das ein gutes Zeichen eigentlich, wenn er sich jetzt nach dem, also weil ich hatte den Anzug jetzt schon gekauft, wenn er sich dann direkt danach erstmal ein Champagner aufmacht.
Den hab ich mir
genau,
verdient.
Genau, also
dass weißt du, der für den Lappen
ja, so viel,
das bezahlt ja. hat. Da feiern
genau.
wir.
Oder ist es eigentlich eine schöne Sache? Ist es nicht eigentlich eine schöne, weiß nicht, wie schätzt du das ein? Wie ist das, wie wäre das bei dir? Fühlt man sich dann, also wenn der Verkäufer sich jetzt zu sehr freut, dass man jetzt was bei ihm gekauft hat, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Ich glaube, das ist erstmal ein gutes Zeichen für ihn auf jeden Fall. Was ja nicht automatisch heißt, dass das ein schlechtes Zeichen für dich ist. Ich glaube nicht mal, dass er diesen Champagner geöffnet hat, weil der diesen Anzug verkauft hat. Sondern ich glaube, dass der da kurz an dem Tag zum ersten Mal gecheckt hat, sag mal, dieser Champagner hier, ne? Der hinten jetzt hier gekühlt steht, wofür ist er eigentlich da? Und da meinte Marianne, seine direkte Vorgesetzte, den macht man auch für Leute, die, weißt du, wenn man weiß, die wollen hier einen Champagner, die wollen was kaufen, aber die sind nicht ganz sicher, die brauchen ein bisschen Zeit, dann gibst du hier den Gästen, den Kundinnen, ein bisschen Champagner. Ja. Und da hat der erst gecheckt, die mache ich einfach auf, ja, oder was? Die meinte, ja klar, machst du das nicht? Und dann meinte er, ja doch,
klar.
Das war nur Spaß. Und da hat er gemerkt, ich mache hier einfach mir am Tag eine Flasche Champagner
war
auf.
Kein Problem.
Und dann hoffe ich, dass niemand kommt. Und für jeden, der einen Anzug kauft, trinke ich einen Champagner. Für jemanden, der keinen kauft, trinke ich zwei. Na hallo bitte.
Das ist ja klar, das ist ja
klar.
Auch irgendwann so Teil des Services. Das zahlt man ja mit eigentlich sozusagen. Also ist doch auch bei guten Friseurinnen und Friseuren so, dass man so einen Kaffee dazu, also jetzt nicht einen Champagner, aber so einen Kaffee kriegt man dazu oder so.
Kaffee.
Oder der Klassiker, Brautmode. Ich gucke ja total gerne Tüll und Tränen. Mm. Ne? Da sind so Leute, die kommen, so Braut. Ich gucke das total gerne, ich mag das irgendwie. Ich mag diese Binnensoziologie total gerne von Familien und von Freundeskreisen. Weil das ist, also wer das nicht kennt, das ist also eine Frau kauft mit ihren besten Freundinnen, meistens auch der Mutter, ein Brautkleid. Oder auch Freunden manchmal, besten Freunden, ein Brautkleid. Das ist für den schönsten Moment des Lebens natürlich. Und das ist
Nicht einfach so.
Nicht einfach so.
Also die heiraten schon.
Die heiraten auch, genau. Aber das ist da total aufgeladen, alles bei denen. Die haben, also das sind meisten Menschen, die haben eine ganz klassische Vorstellung, wie das ablaufen soll. Und das ist schon so, das ist der wichtigste Tag in meinem Leben. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen die Erzählung. Und das ist dann natürlich, die sind natürlich extrem angespannt alle.
Ja, klar.
So, und das finde ich irgendwie total interessant, wie dann so Menschen funktionieren und wie sie dann doch irgendwie vielleicht was findet oder eben auch nicht und dann nochmal ein Anlauf und dann fließen Tränen und dann ist es meistens so, dann ist die Choreografie auch immer so, das ist dann, Leute, ja, als ich da rauskam, da wusste ich, das ist es. Das ist, das liebe ich.
Das
ich liebe das alles. Ich liebe diese Sätze. Ich finde das irgendwie alles geil. Und da gibt es dann zum Schluss nämlich auch immer so ein Sektchen. So, das ist total normal. Also, du musst eigentlich schwerer Alkoholiker sein oder Alkoholikerin, wenn du so Brautmoden verkaufst, weil du musst eigentlich immer einen Sekt mittrinken. Ja. Das geht gar nicht anders.
Ja, ich bin mir fast sicher, dass die teilweise einfach jetzt, dass die alkoholfreien Sekt trinken.
Ja. Habe ich auch schon gedacht. Habe ich sofort gedacht.
Weil die trinken ja jetzt nicht irgendwie 7 Sekt am Tag.
Ich glaube, das ist von denen erfunden
jeden
worden.
Jeden Tag.
Sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn sonst. Aber das finde ich wirklich spannend. Also diese Brautmodengeschäfte, die laufen auch noch. Das ist das Tolle. Ich glaube, das ist...
Sieht man in jeder Stadt auch.
Also die,
wo du auf Tour bist und vorbeigehst, es gibt Brautmodenkleider, Läden.
Richtig. Es gibt ja jetzt so langsam so Rezensions... Anzeichen, oder nicht langsam, aber die gibt's ja in Deutschland so, dass man so ein bisschen, dass vielleicht bald nicht mehr so gut läuft, oder läuft jetzt schon nicht mehr so gut wirtschaftlich und so. Und dann gibt's ja die Flucht so ins Private, in so alte Rituale, zum Beispiel heiraten, das ist auch ein Ritual. Und aber auch,
es wird wieder
mehr. Und Fußball. Auch, wird auch immer mehr.
Fußball?
Hätte ich nicht gedacht.
Nee.
Aber ja, so live, also Leute gehen einfach, also es wird ein Zuschauerrekord nach dem anderen gebrochen. Ich hätte auch gedacht.
Ah, wobei ja doch eigentlich klar. Ja.
Also ich hätte das auch in den 80ern verortet oder so. Also ich hätte gedacht, da gab es sozusagen die Größe oder einen Peak oder 70er, 80er, 90er Jahre vielleicht. Aber nein, jetzt erst. Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, aber eigentlich ist es klar. Warum? Naja, du hast eigentlich dieses, du brauchst dieses Zusammengehörigkeitsgefühl von, ich kann irgendwo hingehen und da bin ich nicht alleine. Ja. Und ich glaube, weil immer die Wirtschaft schlecht wird und auch diese ganze Weltlage und oh, hier ist Scheiße, da ist Scheiße, das mit dem Klima, mit dem Trump, mit dem, jetzt haben wir das, ist noch schlecht, hier, alles geht den Bach runter. Ja. Dann brauchst du ja einen Ort, wo du dich sicher fühlst und wo du das Gefühl hast, hier werde ich aufgefangen. Stimmt. Und das kann die Familie sein, aber es kann eben auch Fußball sein.
Ja, oder ein Podcast.
Oder einfach mal vergisst.
Oder ein Podcast.
Einfach mal vergisst. Oder ein Podcast. Und damit herzlich willkommen zu Talk ohne Gast.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ey Moritz, Moment mal. Nee, Moment.
Ich habe mal versprochen, dass ich meinen Morgenmantel anziehe, ne? Ich kann es vergessen. Ja.
Kannst du das nicht noch machen jetzt schnell? Kannst du jetzt nicht schnell einen Morgenmantel holen?
Hol ich. Hinter mir ist das Badezimmer. Super. Hol ich.
Weil Moritz hatte letztes Mal erzählt, dass er einen Morgenmantel trägt. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie exzentrisch das geworden ist. Moritz, würde ich sagen, zieht sich sonst eher so, früher hätte man gesagt, das war doch mal so ein Ding, Normcore an. Ja, also Jeans und dann T-Shirt, so normal, wie es eben geht. Aber Moritz erlaubt sich dann immer mal wieder auch so Ausbrüche. Und ich glaube, das ist, ja, hier haben wir es mit einem klassischen Ausbruch zu tun. Das ist aber sehr schön. Es ist fast ein bisschen orientalisch sieht das aus, oder?
Es ist gar nicht so orientalisch, aber es sind schon so stilisierte Pflanzen in Blautönen, die sich da hochranken an meinem Körper.
Das finde ich richtig gut.
Ich bin ein Baum.
Ja, du bist, Moritz sieht wirklich aus wie ein Baum und wirklich so ein bisschen so wie ein,
es ist sofort Feierabend.
Richtig, man denkt sofort, du bist so Privatier. Also du machst eigentlich nichts mehr, um damit Geld zu verdienen. Du machst nur für Spaß. So ein bisschen so, weißt du, dieser Harald Schmidt-Vibe. Ja, sicher. Aber wisst ihr was? Alle können froh sein, dass er mich gerade erwischt. Ja, das mache ich nochmal eben. Ach komm.
Ja, ich müsste nicht, aber naja, ich bin auch einfach nicht gut im Nein sagen. So, nein.
Genau. So ein bisschen so. Das ist eigentlich das Tollste, wenn so Privatiers dann nochmal so mit Sendern oder so verhandeln, weil ich glaube, die verhandeln auch so richtig Maniac-mäßig.
Ja, da geht's auch viel um.
Weil die dann immer sagen, sonst machen wir es nicht. Ich will das gar nicht machen. Ihr habt gesagt, wir wollen den Film machen. Ich will den gar nicht machen, Leute. Ich sitze gern zu Hause. Ich sitze hier gerade im Morgenmantel. Ich sitze hier gerade mit Dieter. Komm mal,
aber
Dieter,
es ist die beste,
guck mal hier, das
ist
Dieter. Ist das nicht der beste Ehemann der Welt? Ja, das ist der beste Ehemann der Welt. Leute, ich muss es nicht machen, wirklich nicht. Kinder, dann lassen wir's. Mach's cool. Was? Doch mehr? Ja, okay, dann machen wir's. Ja gut, seht ihr, warum denn nicht gleich so? Okay, dann machen wir das. Bis morgen, ne? Tschüss. So sind die. So verhandeln die dann.
Ja, ich mache das aber auch öfter. Also ich mach's, am liebsten mache ich Projekte, die ich eigentlich gar nicht machen will.
Ja.
Oder die, wo ich denke, ja, könnte ich machen, muss ich aber auch nicht. Weil da kannst du bei allem immer sagen, ach so, ja, ist ja kein Problem. Ja, dann machen wir es nicht. Das ist, das liegt an euch. Und dann ist meistens die Antwort, ach doch. Ja gut, dann.
Ja gut.
Ja gut. Ja, ach, bevor ich jetzt, dann machen wir es. Na ja, okay.
Finde ich eigentlich das.
Ja, das ist die beste Warnungsposition. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, das finde ich einfach schön. Und der andere hat dann auch immer das Gefühl, oh toll, dass wir den gewonnen haben, den oder die. Weißt du?
Das ist vor allem eine Belohnung.
Viele sind auch enttäuscht, wenn man jemanden fragt, ey, hast du Lust mitzuspielen bei einem Film? Und die Leute sagen dann, was? Ich? Toll. Ja, mache ich auf jeden Fall. Dann denkt man sich, weiß ich gar nicht.
Ja, dann denkst du irgendwie, dann hätten wir wahrscheinlich jemand besseren gefunden.
Genau.
Der hat es zu nötig.
Da hätten wir noch jemand besseres gefunden. Das ist doch nicht gut. Deswegen, man muss dann auch so ein bisschen, man muss das ein bisschen mitspielen, denen zuliebe.
Ja. So. Apropos was Besseres gefunden. Ich möchte meinen Teil des Podcasts starten mit einer absoluten Buchempfehlung. Wobei, es sind Bücherempfehlungen. Wenn ich ehrlich bin, ist es sogar eine Autorinnenempfehlung.
Ah ja, sehr gut.
So, ich habe gelesen, jetzt gerade, ich habe eigentlich alles, das mir fehlt noch ein Buch, aber ich habe gerade alles gelesen von Mareike Fallwickel. Das ist jetzt auch kein großer Geheimtipp. Ich glaube, man kennt einiges von dem, was sie geschrieben hat. Mareike Fallwickel hat zuerst geschrieben Auf Touren. Das kenne ich noch nicht. Das war ihr Debütroman. Und dann kam Dunkelgrün, fast schwarz. Dann kam Das Licht ist hier viel heller.
Ja.
Dann kam der absolute Riesenerfolg.
Ja.
Die Wut, die bleibt.
Ja.
Und jetzt relativ neu vom letzten Jahr und alle so still.
Und alle so still.
Und alle so still. So. Die Titel, schön. Vielleicht kennt man die Titel nicht, aber ja, ich doch, glaube, man hat und alle so von still, dem, was doch, da passiert. Doch.
Genau. Das habe ich mal gehört.
Also, und alle so still war das neueste Buch. Das Buch handelt davon, dass irgendwann Frauen kollektiv entscheiden, das war's. Wir können nicht mehr. Diese Gesellschaft ist. Wir haben keine Chance, hier irgendwie voranzukommen. Wir sind müde und wir können nicht mehr und legen sich einfach auf den Boden. In Massen. Vor einem Krankenhaus. In allen Städten. Ja. Und dann gibt's natürlich darauf erstmal eine Reaktion von, also die erste Reaktion von Männern ist natürlich, ja, aber können wir die nicht irgendwie zwingen? Weil relativ schnell klar ist, das ganze System bricht natürlich zusammen. Weil das sind Frauen, wenn die das nicht machen, ja, dann klappt hier gar nichts mehr. Mhm. Und davon handelt dieses Buch. Das war natürlich ein Riesenerfolg. Davor fand ich fast noch besser, Die Wut, die bleibt. Alter, ist eins der besten Bücher, die ich seit langer, langer Zeit gelesen habe. Jetzt kurzer Triggerwarnung. Das fängt damit an, dass eine Mutter während der Corona-Zeit, das ist so ein Abendessen, alle sind genervt, alle sind überfordert und sie öffnet die Balkontür und springt vom Balkon und ist tot. Das ist der Anfang des Buches. Und ihre beste Freundin übernimmt dann quasi, geht dann in die Familie und hilft da den Kindern und dem Mann. Davon handelt dieses ganze Buch. Und es ist so gut geschrieben. Es ist extremst feministisch, zeigt extrem das Patriarchat auf. Und das ist so gut. Das ist so gut geschrieben, dass es tatsächlich einen Politiker gab in Österreich, weil Maria Fallwickel ist Österreicherin. Ja. Und zwar Michael Lindner. Der war seit Oktober 2022 Landesparteivorsitzender der SPÖ Oberösterreich, ne? Also der SPD von Österreich.
Ja.
Der dieses Buch gelesen und hat danach gesagt, ey, das hat mich so zum Nachdenken angeregt und hat so viel in mir bewegt, ich kündige. Und dann hat er den Landesparteivorsitz einfach abgegeben und hat gesagt, das war's, ich bin raus, Leute.
Wow.
So gut war dieses Buch.
Nicht schlecht. Dann, ich sag mal so, mein Weihnachtsgeschenk für Lars Klingbeil steht.
Ja.
Kleines Späßchen. Aber es ist, wie ich gesagt habe, Moritz, hast du es gehört, ne, mit Lars Klingbeil? Achso, erstmal geil. Danke für die Buchempfehlung. Kaufen wir jetzt. Also, sag nochmal ganz.
Die Wut, die bleibt, kaufen, auf jeden Fall.
Die Wut, die bleibt.
Und vor allem auch, und dann direkt danach und alle so still. Das sind schon die beiden Top-Bücher von ihr. Die anderen beiden finde ich auch wirklich, wirklich gut, aber wenn man nur zwei von den vier lesen möchte, dann die beiden.
Ja, ich komme gar nicht mehr hinterher, deswegen notiere ich mir das jetzt mal vorsichtshalber nicht, aber bisher waren deine Buchtipps immer super. Waren immer gute Bücher. Genau, wegen Lars Klingbeil hast du mitbekommen, ne? Ist jetzt gekommen, wie wir gesagt haben. Also Lars Klingbeil ist ja jetzt Fraktionsvorsitzender.
Ja, klar. Das war klar.
Parteivorsitzender. Und jetzt im Gespräch ist noch nicht fertig, aber Finanzminister.
Finanzminister.
Also der neue Christian Lindner.
Wirklich? Mhm. Lars Klingbeil.
Ja. Und da sagen.
Das heißt, der kann sich selber quasi die Geschenke finanzieren. Also der darf von da an dann selber entscheiden, wie viel er ausgibt für jede einzelne Person im Bundespartei. Im Parteitag.
Eben, also eigentlich ist es Geschenkeminister. Also eigentlich ist es literally Geschenkeminister. Weil er hat ja mal gesagt, er könnte so gute Geschenke, Geburtstagsministerium machen und dann gibt er Leuten Geschenken. Und eigentlich ist das ja so ein bisschen so. Eigentlich ist Finanzminister das.
Ja, ja, klar. Aber für alles halt.
Ja.
Wahnsinn. Genau.
Ja.
Ja, als hätten wir es nicht gewusst, ne?
Nee, genau. Wollte ich einfach mal sagen. Toll, toll, toll. Ja, was denn? Kann man doch mal sagen. Kann man doch einfach mal nett sagen. Wünschen wir erstmal allen Leuten, die jetzt ein politisches Amt haben. Ist ja immer viel Arbeit. Wünschen wir erstmal alles Gute. Kann man doch mal machen. Kann man ganz unironisch machen. Warum denn nicht?
Ja, können erstmal zeigen. Was wir können, klar.
Die meisten haben doch, die können ja erstmal zeigen. Gemeckert wird später. Das ist ja klar. Ja. Da wird auch gemeckert von uns. Das ist ja klar. Das finden wir dann nur doof und so. Aber soll jetzt erstmal sagen wir guten Start, oder?
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Bin ich ganz ehrlich.
Nein,
so Ministerposten, das ist nicht geil. Das ist nur Scheiße, ehrlich gesagt.
Ich würde aber gerne, habe ich neulich erst noch drüber geredet, Bundespräsident würde ich machen, falls da die Frage aufkommt. Weil das ist.
Das würdest du machen.
Ja, für später, ne? Also jetzt so in 10, 20 Jahren.
Jetzt noch
aber,
nicht.
Aber also man hat ja die Macht der warmen Worte. Und das würde ich mir zutrauen, dass ich da ab und zu so eine Rede halte und sage, hier, das sind die Sachen, da läuft es nicht so gut in unserem Land, das läuft gut in unserem Land. Und den Leuten einfach, es geht ja dann darum, die Leute so zusammenzuführen. Und so für so eine gute Stimmung zu sorgen.
Ja, aber es geht auch viel darum, an so Orte zu fahren und sich so Sachen anzugucken, die man eigentlich gar nicht so doll sehen will.
Da hast du recht. Und da wollte ich mich nämlich nochmal einlesen, ob das überhaupt notwendig ist. Weil das ist, also wie weit man da eigentlich von einem Protokoll abweichen kann. Nein, wirklich, weil ich denke mir auch oft, das kann ja nicht mehr sein. Wir leben jetzt im Jahr 2024 oder dann irgendwann im Jahr 2040, so ungefähr peile ich das an. Ja, und da muss ja so, und dann da kann ja nicht mehr sein, dass man da immer persönlich vor Ort sein muss. Das ist ja viel zu viel Arbeit.
Naja, ich finde, wir bräuchten dann eine Bundespräsidentin. Einfach bestehend aus, dann ist nicht mehr, also das sind dann, da teilen sich dann die Leute quasi diesen Job. Und zwar paritätisch. Ja. Das ist ein weißer heterosexueller Cis-Mann.
Ja.
Da ist aber auch das eine weiße ich. Frau dabei.
Ja.
Das genau. Bin ich nicht. Dann hast du da auch jemanden, ein, zwei, drei Leute aus dem queeren Spektrum.
Ja.
Und dann brauchst du jemanden aus dem, brauchst du jemanden türkischstämmiges. Du brauchst jemanden arabischstämmiges. Du brauchst am besten noch,
jemanden. Ist okay. Du brauchst ein ganzes Team.
Vielleicht noch jemand, der schwarz ist. Du brauchst
ein ganzes Team.
Genau,
und da ist ich klar,
das ist dieses Jahr, für die nächsten Jahre, das ist die Bundespräsidentin und dann kann man sich das nämlich alles auch mal teilen. Dann kannst du zum Spargelfest fahren so richtig. Und parallel fährt dann ja jemand und salbt nochmal ein Kind oder was, ich weiß gar nicht mehr genau, was der da alles macht.
Salbt einen König, natürlich.
Aber ja, das ist das, was die halt machen.
Ja, fände ich gut, finde ich okay, aber ich finde grundsätzlich so dieses, zweifle ich so ein bisschen an diesen Ortstermin. Also an diesen Terminen, wo Leute dann nochmal persönlich dahin müssen. Ich habe gar nichts gegen persönlichen Kontakt und so, aber ich empfinde es immer als zutiefst unfair, dass der Bundespräsident dann zu manchen Leuten hingeht. Also manche Anlässe sind das wert.
Genau.
Ja?
Und andere
und
nicht.
Manche
das ist ja
nicht
gut. Das ist ja nicht okay.
Ja, weil du schließt ja dadurch immer ganz viele Leute aus. Es ist ein bisschen so, wie wenn man, also wir werden doch auch manchmal gefragt, ob wir so Geburtstagsgrüße machen oder so Hochzeitsgrüße. Und dann machen wir das konsequent
gar
nicht.
Zweimal?
Nein, ich mach das gar nicht.
Ja, oder du machst es irgendwie zweimal oder sowas, weil sonst ist dann irgendwie auch.
Ja, und dann kommen aber alle an. Das ist das Problem. Ja. Weil dann sind alle beleidigt, wo man es nicht macht. Und sagen, wieso hast du es denn da gemacht? So, und so ein bisschen ist es beim Bundespräsidenten auch so, wo man sagt, nein.
Deswegen brauchst du eine Gruppe von so 10 Leuten.
Ich besuche keinen persönlich. Ich mach das, entweder macht man eine Gruppe, okay. Ja, oder mein Ding wäre einfach, dass man sagt, weißt du was, ich begleite hier alles, meinen Alltag bei Insta. Und ich habe ja auch ab und zu einen Livestream, da könnt ihr gerne Fragen beantworten. Ja, was denn? Ich finde, der Bundespräsident sollte eigentlich eher so ein Streamer sein. Weil ich finde, das ist ja genau das, was
so Knossi.
Ein Knossi, natürlich. Ich glaube auch, ich weiß, Murz, du hältst mich jetzt für wahnsinnig. Ich meine es viel weniger satirisch, als ich meine. Ich glaube, Knossi wäre auch ein guter Bundespräsident. Weil es geht eigentlich darum, es geht ja nur darum, ja, was denn? Es geht doch nur darum, dass Leute gut reden können, gut und lange und viel reden können. Knossi kann das wunderbar. Der hat eine Herzenswärme, die überträgt sich auch. Ja, was denn? Ist doch so. Ja, klar kann er allen Scheiß verkaufen. Ist doch, ja, mein Gott, ist doch nicht kriminell, ist doch in Ordnung. Ja, er hat das Herz, aber gleich, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, jetzt ungeprüft, sag ich das jetzt mal. So wirkt er zumindest. Ja, und so, und dann kann der ab und dann kann er sich so 5 Stunden lang in den Stream setzen und dann ist er für alle da. Du weißt, einmal, vielleicht jetzt nicht jeden Tag, ja, aber ich sag mal so, werktags. Ist der 2 Stunden da und dann ist der Bundespräsident Knossi ist im Stream und beantwortet die Fragen vom Chat. Hey Chat, wie geht's euch? Das ist für mich ein Bundespräsident. Der sitzt dann im Gamerstuhl.
Ja, ich sehe, was du meinst, ja.
Ja, ich finde, Knossi hat dann vielleicht bei manchen Sachen, da möchte ich ihm nicht zu nahe treten, aber ich glaube, da hat er nicht so die, weil der weiß ganz viele Sachen natürlich, aber der ist jetzt vielleicht in diesen politischen Themen manchmal nicht so drin, dann trifft er vielleicht nicht den richtigen Ton, deswegen würde ich das gerne machen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Knossi da neben mir auf dem Stuhl sitzt, auf dem Gamerstuhl.
Okay, also du mit Knossi machst das online und dann schickt man zu den ganzen Empfängen und sowas, schickt man dann die verschiedenen anderen Leute. Ja, so ein, weiß ich nicht, so ein Transmann und so eine türkische Mitbürgerin, die gehen dann da irgendwie zum Spargelfest und parallel können dann noch andere Leute dann irgendwie
das
zum
Das sind die
Rummeln.
Gesandten, das sind natürlich Botschafter von mir, das sind Botschafter der guten Laune, von mir ausgewählt, die werden natürlich,
okay,
weil du,
so meinst du. Du
das
hast
ist
den
mein
Hofstab, Stab,
die schwirren dann aus. Da sage ich, Leute, da gehen wir hin. Der Chat hat gesagt, ich war lange nicht mehr beim Bienenzüchterverein. Das ist eine total wichtige Sache, dass die Bienen weiterhin bestäuben. Bitte geht da gemeinschaftlich hin. Das ist wichtig.
Ja, finde ich gut. Ja, geht dann.
Das wäre mein Angebot.
Gerne einmal melden, Deutschland, falls ihr dafür schon
richtig
bereit seid.
Ja, oder Lars Klingbeil zum Beispiel, der wird ja da auch ein Wort mitreden. Also Lars Klingbeil möchte ich jetzt schon mal anzeigen, weil ich finde das auch echt eine absolute Frechheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der immer so, PolitikerInnen dann irgendwie Bundespräsident werden, wo ich denke, nee, also das ist, dass ja, man eben ja kein, nicht, einmal oder? Kein Versorgungsposten, Leute. Das ist wirklich, das sollten ja, mal Leute aus dem Volk, so, wer ist, weißt du zum Beispiel, wer jetzt, ich meine es auch wirklich ganz ernst, wer jetzt wirklich ernst, wer zum Beispiel Bundespräsident werden sollte, Habe Kerkeling, können sich alle in Deutschland darauf einigen,
ja, gut, ist super ist beliebt, klar.
Ja, ist, er ist ja, super ist smart, ja. So, und er könnte, er würde wirklich einen guten Ton treffen, er ist auch politisch interessiert, es, er ist eigentlich jetzt schon der heimliche Bundespräsident von Deutschland,
ja, eigentlich, ja.
Er könnte das, glaube ich, super gut.
Ja.
Ohne
okay,
Spaß.
Da gehe ich mit. Habe Kerkeling, oder? Gerne als Bundespräsident. Ja. Bin ich sofort ja. bereit.
So, Klossi, ich sag mal so, Klossi, wir haben dich im Blick. Du bist jetzt, wenn wir, wären wir jetzt das Kicker-Sonderheft zur Bundesliga, dann würden wir sagen, du bist im erweiterten Kreis.
Ja.
Ja? Bitte weiter.
Okay.
Ja. Was denn?
So gut. Wenn Klossi unser Bundespräsident immer mit
ja,
der Krone.
Ja, warum denn nicht?
Auch.
Mit so einer
hey.
Krone auf dem Kopf. Ist doch witzig.
Du hast ja, aber, sieben Kinder. Ja, nehme ich eins. Gerne. Ach, nur als Pate. Ja, mache ich auch. Super.
Ja, ist doch. Warum denn, was soll passieren? Ich, also ganz ehrlich, so wie Deutschland gerade wählt, sind wir 5 vor Knossi. Da ist Knossi unser geringstes Problem.
Ja, das ist ein Punkt. Da ja, bin ich bei dir. Ja, okay. Also gut. Haben wir einen Finanzminister, haben wir einen neuen Bundespräsidenten. Das ist ja erstmal alles besetzt, was wir besetzen müssen hier in Deutschland.
Würde ich auch sagen. Ja, das ist jetzt mein Angebot an Deutschland. Mehr kann ich jetzt erstmal auch nicht liefern.
Ja, ich glaube, selbst das, ich glaube, ich würde das alles gar nicht so gerne machen wollen. Also ich glaube, das sind alles so Jobs, also selbst der Bundespräsident ist ja von den Jobs, die es so gibt, ne, in dieser Regierung, das ist ja immer noch der entspannteste. Also du musst jetzt nicht doll was entscheiden. Also du hast schon so stressige Tage, du musst immer einen Ton treffen. Wenn was Schlimmes passiert, bist du der Erste, wenn er vor die Kamera geht. Oder dann nochmal fragen, und wie ist das hier, dass du dann nochmal sagst, ja, schlimm ist das. Ist wirklich, ach Mensch, ist das schlimm. Aber ich glaube, also, Spaß macht das auch nicht so richtig, ey.
Also ich gönne das, also der soll das machen, wenn er da Spaß dran hat. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man da, also der hat ja auch schon dahin irgendwie 15 Jahre lang total viel gearbeitet. Also wie alle Politiker und Politikerinnen. Geht mir gar nicht um Lars Klingbeil jetzt grundsätzlich, ne? Nur so als Beispiel mal.
Also du meinst ja Finanzminister, ja, das ist die absolute Hölle.
Ja.
Das ist ja nur furchtbar.
Also, und dann Finanzminister, da musst du ja die ganze Zeit auch sagen, nee, da haben wir kein Geld für. Da musst du allen Ministerien nochmal sagen, nee, Leute, ja, ihr habt sehr ambitionierte Pläne, aber das ist nicht drin bei der Haushaltslage.
Ja.
Also ich sag mal, wir machen davon maximal 40%. Und dann geht's auch richtig so mit Heulen und Zähne knirschen, landet man dann irgendwie irgendwann bei der Hälfte.
Ja, ja, das ist
du musst die ganze Zeit Nein sagen. Das finde ich irgendwie ganz komisch, weil Lars Klingbeil ist eher so ein People-Pleaser, finde ich.
Ja.
So vom Naturell her. Und er muss jetzt aber die ganze Zeit Nein sagen. Die ganze Zeit. Es ist eigentlich für Leute, die gerne Ja sagen zu anderen Menschen, das ist die Hölle. Also vielleicht hat er das aber auch für sich so als Challenge genommen. Vielleicht ist er auch in Therapie oder so. Und dass er so gehört hat, er ist zu sehr People-Pleaser.
Ja.
Er muss jetzt mal mehr Nein sagen.
Lernen, Nein sagen.
Er muss Nein sagen lernen. Und dass er sich dann gedacht hat, ja, okay, dann mache ich Finanzminister.
Ja.
Und, dass die, ja, und dann hat so, ihr, weißt du, so seine Therapeutin hat gesagt,
setzen.
Ja,
ist meine Aufgabe,
Herr Klingbeil, das wäre, ja, Lars, das wäre super, mach das mal, das ist wirklich, ja, das ist die Feuertaufe, wenn du da eine Möglichkeit hast, Finanzminister zu werden, dann mach das ruhig, da wächst du dran.
Ja, mach
persönlich
das so,
ist das
weil,
gut.
Was du als Finanzminister schaffst, das schaffst du auch deiner Mutter gegenüber, Lars. Wenn du es schaffst,
weiß man nicht.
Wenn
weiß
du es schaffst, nicht. Dem Bundesumweltminister zu sagen, hey, hier ist Schluss, da endet dein Bereich, hier fängt mein Bereich an und ich sage dir deutlich nein, dann schaffst du das auch nächstes Jahr nicht mit ihr mehr in den Urlaub zu fahren. Lars, wir glauben an dich.
Sowas. Also in dem Sinne, liebe Grüße und an alle Leute, die jetzt hier gerade starten, wir schauen euch freundschaftlich über die Schulter.
Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ich bin da gar nicht drin gerade. Ich gucke mir das jetzt hier gar nicht an, was die jetzt da machen, die Leute. Nee.
Nee, ne? Bist du gerade gar nicht im, nee?
Nee, bin ich da gar nicht
Was machst
drin.
Du denn gerade, Mot? Was ist denn gerade dein Leben?
Na, jetzt ist gerade mein Leben, ich bin viel zu Hause, das gefällt mir sehr gut. Und ich bereite mich innerlich schon darauf vor, quasi ein neues Programm wieder zu schreiben. Also, wobei, also sagen wir mal so, ich schreibe gar nicht Witze, sondern ich habe ja jedes Mal so ein großes Überthema. Und jetzt habe ich mir so ein Thema gesucht, oder das habe ich mir gar nicht gesucht, das Thema hat mich gesucht, das war irgendwie auch schon lange überfällig, fand auch meine Frau wohl. Und dann habe ich, fresse ich mich da sehr, sehr, sehr in dieses Thema rein und damit sind
Welches
meine Tage
Thema
ausgefüllt. Das Patriarchat, finde ich sehr spannend.
Da machst du jetzt ein ganzes ganz Programm zu?
Boah, weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall ein großer Teil davon sein, weil man das ist, ich
glaube, da hat das, ja das Patriarchat hat ja schon macht ja schon häufig Programme über sich. So viel kann man ja sagen.
Ja, aber das Patriarchat, ich glaube, das Patriarchat ist wie der Frühling. So, wenn du das einmal siehst, dann kannst du es nicht mehr übersehen. Na, wenn du einmal siehst, da blüht was, siehst du nur noch Blüten. Wenn du einmal irgendwie siehst, das ist toxische Männlichkeit, das ist hier gar nicht so geil, dann kannst du auch nicht mehr aufhören, das zu sehen.
Hast du denn dazu wir sind eigentlich vertraglich verpflichtet, als Podcast darüber zu reden, weil alle Podcasts darüber reden. Ich finde, das sollten wir auch machen. Da sollten wir unserer Pflicht nachkommen jetzt, weil das du jetzt gerade als Thema nennst. Adolescence, hast du es gesehen?
Ja, klar, das habe ich gesehen. Ja.
Wirklich?
Ja, habe ich gesehen.
Das müssten wir ja sehen, da sind wir angehalten worden von einer großen Podcast-Gilde, ist ja klar.
Da hat die Gewerkschaft gesagt, wer das nicht kann, wer das nicht sieht.
Ja, aber wie fandest du es denn? Weil ich habe, bitte nicht spoilern, überhaupt nicht, auch für die Leute, die es noch sehen wollen, und aber auch für mich, weil ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen.
Okay, ich fand es wahnsinnig gut gespielt. Also wirklich wahnsinnig gut gespielt.
Ja.
Ich verstehe die Kritik daran, weil die Kritik ist ja...
Ich glaube, du musst erstmal die Leute abholen.
Genau, grundlegend ist es so, ich glaube, du musst ja ganz vorne anfangen, du darfst ja eigentlich gar nichts erzählen. Ne? Also das Setting ist, da ist eine junge Frau, ein Mädchen und das ist umgebracht worden.
Also das ist eine Miniserie bei Netflix, 4 Folgen, eine Stunde. So.
6, glaube ich. 5?
4 Folgen.
4 Folgen nur. Wahnsinn. Ja. Eine Stunde, 1,5 Stunden, glaube ich sogar. Naja, also auf jeden Fall wurde da eine Frau, ein Mädchen umgebracht und man vermutet ganz am Anfang, dass das ein junger Mann war. So, ein Junge war. Eigentlich, ehrlich gesagt, junger Mann nicht mal. Das ist 13, ne? Und sie ist auch 13.
Ein 13-jähriges Kind.
Genau, ein Kind. Stimmt, er ist ein Kind. Und die Kritik ist die, dass sich die ganze Serie quasi um diesen vermeintlichen Täter dreht und gar nicht um dieses Opfer. Und dass er das ist.
Was aber übrigens in der Serie auch thematisiert wird, muss man jetzt dazu sagen.
Wird auch thematisiert und das ist aber das, was ja immer passiert. Also es geht ja so gut wie nie um die weiblichen Opfer. Es geht eigentlich immer um diese männlichen Täter. Und ich verstehe diesen Punkt absolut, ist auch völlig berechtigt, aber ich habe nicht das Gefühl, also es wurde immer schon sehr viel thematisiert, da gibt es diese Täter und es wird viel über die gesprochen, aber nicht auf die Art und Weise, aber warum ist das so? Also warum so viel überbordende Gewalt von Männern ausgehend? Woran liegt das?
Genau, also das muss man, richtig, genau, also das muss man, glaube ich, erstmal sagen. Also irgendwie hat das, glaube ich, für viele nochmal neu auf die Karte gepackt, überhaupt diese ganze Manosphere-Welt, also diese ganze Welt von männlichen, also kann man schon sagen, so toxischen Männern, also Männer, die so Alpha-Männer-Gehabe, die dann so andere Männer coachen.
Ja, zum einen das.
Die so, also was macht es mit jungen Leuten, dass es ganz viele Leute im Internet gibt, die sagen, so bist du ein richtiger Mann, die haben so ganz reaktionäre Ansichten, wie jetzt Männer so zu sein haben. Und man hat so das Gefühl, es ist so ein Backlash. Es gab jetzt erstmal so eine einigermaßen feministische Phase, sagen wir mal. Und jetzt kommt so ein ganz krasser Turnback. So eine ganz klasse Welle wieder zurück. Hin zu so ganz klassischen Männlichkeitsbildern. Ja. Ne? So, und was das mit jungen Leuten macht. Und das illustriert diese Miniserie irgendwie sehr gut, oder?
Genau, also es geht auch darum, um diese Hardcore-Fälle von toxischer Männlichkeit. Und trotzdem wäre es ja fatal, das darauf zu schieben. Weil, warum das schon seit Ewigkeiten so ist, dass Femizide so an der Tagesordnung sind, liegt einfach daran, wie Jungs und Männer sozialisiert sind. Und gar nicht nur auf diese extremst toxische Art und Weise, sondern einfach komplett generell. Und dazu habe ich angefangen, sehr, sehr viele Bücher zu lesen, weil meine Frau schon sehr lange darüber liest. Und ich immer gesagt habe, das guckt sich der Papa auch mal an.
Das gehe ich an.
Ja, bis irgendwann wohl klar war, das wäre wohl, also jetzt müsste man wirklich mal starten. Und seitdem lese ich sehr viel. Es ist sehr, sehr interessant. Und das ist halt auch noch sehr, also es ist aber auch sehr schwer, ne, weil es greift halt auch extrem viel von dem an, was für uns völlig normal ist. Weil am einfachsten wäre es zu sagen, die jungen Leute mit dem Andrew Tate zum Beispiel, ne, das ist ja, die gucken das und dann sind die so. Und dann aber zu sagen, aber das ist die Spitze des Eisberges. Davor ist schon extrem viel in jeder Familie passiert und vor allem in jeder Familie und in der Außenwelt, wie Männer und Jungs aufgezogen werden. Und da zeigt, finde ich, diese Serie extrem viele Sachen extrem gut.
Ja. Ich habe mich noch mal so zurückversetzt dann in meine Schulzeit, also wird auch viel von der Schule insgesamt so gezeigt und wie das ist. Ich lese übrigens gerade ein Buch, das kann ich auch nochmal empfehlen, das hat mich da auch ein bisschen dran erinnert, das heißt Die Einsamkeit der Primzahlen. Da geht es um zwei Leute, die sich ineinander verlieben in deren Schulzeit, aber es sind auch so Außenseiter und da geht es auch so um die Binnensoziologie von Schule. Und das ist irgendwie vor 20, 30 Jahren. Und das könnte auch jetzt spielen. Also es gibt ja, also ich gönne allen Leuten, die sagen, die Schulzeit war die schönste Zeit meines Lebens. Ich finde es aber auch immer weird.
Ja, das ist richtig merkwürdig.
Nein, kann ja sein. Also soll denen gegönnt sein. Also ich meine, es gibt Leute, die haben sowas gehabt. Es ist okay.
Voll,
so,
bestimmt.
Ne? Aber es gibt eben auch so, wo ich, also und in dieser Serie Adolescence sieht man dann so, oder Adolescence, wie sagt man denn? Adolescence? Keine Ahnung. Also,
ja, ich glaube, Adolescence ist es, glaube ich, auf Englisch, ja.
Genau, also Adolescence würde man auf Deutsch sagen. Und in der Serie sieht man dann Erwachsene, wie sie auf die Schule blicken. Und zwar, also man sieht eine Grundschullehrerin, die dann darüber berichtet, wie ihre Schülerinnen und Schüler sind. Sehr naiv. Dann den Vater, der irgendwie so auch so einigermaßen desinteressiert ist oder irgendwie keinen guten Zugang findet zu seinem Sohn. Und irgendwie sind alle, checken gar nicht, was Schule heißt. Also was das so ist. Checken überhaupt Internet nicht. Das ist nochmal ein gesondertes Problem.
Das
aber
sowieso,
auch,
ja.
Dass man mit 12, 13, 14, dass es eine extrem brutale Phase ist. Also, also, und das ist wahrscheinlich, ja, total befeuert auch durch Patriarchat und, oder Patriarchat spielt da eine Rolle. Ich würde sagen, das ist dann noch.
Spielt auch noch mehr eine Rolle. Wobei, nee, man muss sagen,
noch mal mehr so. Ja, ich würde sagen, es ist so eine, es geht so um so ein Statusgehabe und so ein Kämpfen und so ein Ellbogending irgendwie.
Das ist
ich weiß
das
gar
Patriarchat.
Nicht, ob sich das nur auf. Ja, genau, okay, ja, dann, genau, wahrscheinlich, wenn man es runterbricht, läuft es darauf hinaus, genau, aber es ist so der Mechanismus ist so, okay, es geht die ganze Zeit um Zugehören, es geht die ganze Zeit um eine ganz krasse Hierarchisierung von Menschen überhaupt, wie bin ich, in welcher Hierarchie bin ich in der Gruppe, so, und das kenne ich auch noch aus der Schule, also es war jetzt nicht alles furchtbar und scheiße in der Schule, aber das war ein Teil davon, auf jeden Fall, und gerade in der Zeit.
Ja.
Ist es immer noch, genau. So, und deswegen fand ich das immer so krass, wenn Leute sich damit so, ja, so positiv von Schule reden. Das war die schönste Zeit des Lebens. Und ich mir dachte, hä, aber wo warst du denn zu der Zeit? Also, wie hast du das denn erlebt?
Ja, da warst du wohl aber sehr weit oben nicht. In der Hierarchie anscheinend. Wenn das
oder
Zeit
du, hast, du hattest das große Privileg, außerhalb dieser Hierarchie irgendwie stattzufinden.
Das gibt
gab's
es ja auch
wohl
noch.
Auch.
Ja, gibt's es gibt auch Gruppen, da ist es nicht so, ne? Aber ich habe das zum Beispiel, wir waren in Wien und ich hatte die da. Wir waren 3 Stunden lang, haben die Kinder sich auf dem Spielplatz festgespielt. Und innerhalb dieser drei Stunden kamen so verschiedene Altersstufen von Kindern auf diesen Spielplatz mit. Und wir haben das quasi live sehen. Erst waren so 8-9-jährige Kinder da. Und da gab es auch so Jungsgruppen. Und die haben einfach gespielt. Die haben dann Fang gespielt, haben gelacht und haben irgendwie, jemand hat sich wehgetan. Dann kam der andere, hat den getröstet, haben die weitergespielt. Dann kamen so 10-11-jährige. Da war das schon so ein bisschen aufgeteilt. Da waren so ein paar Leute, dann haben noch gespielt. Und ein paar schon nicht mehr. Da hatte einer ein Handy, da haben sie nur im Handy gechillt, haben da in so einem, haben sich da reingesetzt in so eine Ecke und haben da irgendwie Handy gezockt und waren irgendwie auch schon cooler. Und dann waren da 13, ich würde sagen 13, 14-Jährige. Und das war einfach nur noch doll. Also da wurde, das war laut, das war, die haben sich, die Formulierung meiner Frau war, die spielen Männer. Also die hatten so diese Art und Weise, die sie gesehen haben bei Männern. Laut sein, doll sein, da gab es nichts mehr mit Spielen, da gab es auch nichts mehr mit ich tröste dich, da ging es nur noch um ich mach dich fertig, ich beleidige dich, ich bin mega laut, da ist einer in der Klasse, den packen wir hier aufs Karussell, den drehen wir, bis der fast kotzt, dann heult der, dann lachen wir den aus, dann kommen die Lehrer, dann gehen wir weg, dann lästern wir, es war einfach, es war nur toxisch und ich glaube, und die waren halt, also dann sind die irgendwann auch dann zu meinen Kindern und das war noch genau dieser Übergang vom Alter. Die haben gesehen, dass wir die beobachten. Und du hast gesehen, wie die erst sich dachten, ach, guck mal, die mischen wir auf, haben uns gesehen. Und dann meinten zwei von, nee, komm, ey, lass mal, komm mal runter. Und sind dann weggegangen. Aber ich glaube, so 2-3 Jahre später hätten die mich wahrscheinlich, hätte ich was gesagt, einfach verprügelt. Also hast du richtig gesehen, wie so eine Pyramide aus. Ach krass, und darauf spitzt sich das zu. Und das ist ja das ist ja dieses männliche Verhalten, was man sich abguckt von, ja, ey, okay, stark und Dominanz und keine Gefühle haben und sowas. Und das jetzt zu durchbrechen, also das darauf aufmerksam zu machen, das könnte so eine Serie wie Adolescence und sehr viele verschiedene Bücher, die leider keine Sau liest, aber das müsste man eigentlich anfangen, in der Schule zu thematisieren. Und zwar von männlichen Lehrern, ne? Also
genau, ja, absolut.
Es gibt, glaube ich, ganz viele weibliche es gibt Lehrerinnen, die haben das, versuchen das. Das wird nicht funktionieren. Das ist, da muss es Männer geben, die anders sind, die in die Schule gehen und die dafür sorgen, dass man den diesen männlichen oder diesen Jungs-Freundesgruppen beibringt, ey, Leute, es ist viel geiler für euch, wenn ihr nett zueinander seid übrigens. Also, weil das eigentlich der tiefe Wunsch von jedem Jungen auch ist, glaube ich, so eine gute Verbindung zu haben von, ich gehe da hin, ich kann, wenn es mir nicht gut geht, werde ich da aufgefangen oder was auch immer man da macht. Aber ja, das ist
total. Ich glaube, das ist irgendwie, ich glaube auch, das ist tatsächlich ein ultrapolitisches Problem. Mhm. Und ich glaube immer noch eines, das man irgendwie sehr unterschätzt, was das dann für eine ganz konkrete Kraft hat. Also fernab davon, also das ruiniert, glaube ich, die Lebensqualität von sehr vielen Menschen, das ist ganz klar.
Ja.
Aber auch so, jetzt mal so ganz einfaches Beispiel, dass es einfach in den USA Schwarze gab und Hispanics, die, also einfach Leute, die nicht weiß waren, die Trump gewählt haben. Und zwar Männer. In der Mehrzahl von denen, die nicht weiß waren, Männer.
Ja.
Also, dass sich viele Männer gedacht haben, ich wähle lieber einen weißen Rassisten als eine Frau.
Mhm. Ja.
Also, ich finde, das zeigt nochmal so extrem so gut, es zeigt nochmal extrem gut, was das für eine Wirkmacht hat. Das ist eine der, also neben so Rassismus und was weiß ich, was es alles noch für Ismen gibt, aber das eine ganz, ganz große Wirkmacht hat, so dieses, also wir als Männer gegen die. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine Frau sozusagen die Chefin meines Landes ist.
Ja, das geht nicht.
Das geht nicht für mich.
Das ist so tief verwurzelt. Das ist echt krass. Und das ist alles, alles am Ende lässt sich immer auf das Patriarchat runterbrechen. Also ich habe dir irgendwann den Satz gelesen.
Aber was heißt denn, was ist denn das Patriarchat, Moritz? Also dann musst du mir das vielleicht nochmal ein bisschen so aufdröseln, weil das ist ja erstmal nur so ein Schlagwort. Und dann verstehen da alle was anderes drunter. Was wäre das denn für dich? Oder kannst du das so kurz mal so zusammenfassen in einfachen Worten? Weil das wirkt immer so, als würden dann so 50 alte Männer mit Bäuchen so Zigarre rauchend beschließend, dann machen wir das noch Beschissenes für die Frauen. Und ganz so ist es ja nicht.
Ja.
Was heißt denn Patriarchat?
Nee, genau. Also die Definition von Patriarchat ist, das Patriarchat ist eine Gesellschaftsordnung, bei der der Mann eine bevorzugte Stellung in Staat und Familie innehat und bei der in Erbfolge und sozialer Stellung die männliche Linie ausschlaggebend ist. So, das war quasi, wenn du es ganz zurückdenkst, ne? Was am Ende bedeutet ist, dass unser System, in dem wir leben oder unser Land, in dem wir leben, so aufgestellt ist, dass es dass Männer insgesamt mehr Macht haben als Frauen. Und dann gibt es sehr viele Leute, die sagen, ja, das ist ja Quatsch, gibt ja Gleichberechtigung, gibt ja hier und gibt ja das. Aber es ist angefangen bei dem Punkt von, runtergebrochen, glaube ich, ist es, wenn ein Mann mit 50 Frauen in einem Raum ist, dann hat der keine Angst. Weil, warum? So, der fühlt sich ein bisschen unwohl vielleicht, aber das ist so, das ist so. Wenn eine Frau mit einem Mann in einem Raum ist, dann könnte die Angst haben. Und das ist der Anfang von sehr, 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 sehr vielen Sachen. Also sei es nun bei der Arbeit, sei es in einem Gespräch. Also das, was man tausendmal schon gehört hat. Ne? Also es gibt extrem wenig Beispiele, in denen man sagen kann, Frauen werden da wirklich bevorzugt. Kannst dir jede Familie angucken, kannst dir die Care-Arbeit angucken, du kannst dir die Jobs angucken. Du kannst dir genau dieses Gefühl von, wie wird auf Frauen geguckt, wie wird auf Männer geguckt. Naja, der Chef, der ist ein Mann, gibt auch Frauen. Und wenn Frauen Chef sind, dann, weil sie so männliche Eigenschaften übernommen haben. Na, die können gut verhandeln, die sind wirklich tough, die lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Die ist auch eine Karrierefrau, die will auch keine Kinder. Also wenn Frauen erfolgreich sind, dann, weil ihnen männliches Verhalten unterstellt wird.
Ja, ich bin da immer so ein bisschen so, ich check das immer nicht so ganz, weil ich mir dann auch gleichzeitig denke, also man sagt ja zum Beispiel, es gibt so männliche, ich sag mal, so männliche Eigenschaften und dann so weibliche Eigenschaften meinetwegen, ne? So, also das,
so
die, also
man,
die Grundannahme, die Grundannahme ist ja das. Die Grundannahme ist ja, Männer haben diese Eigenschaften, Frauen haben diese Eigenschaften.
Genau.
Aber ich glaube sozusagen, je mehr sich das, also, und da ist ja aber sehr viel auch Sozialisation dabei.
Fast alles.
Und ich glaube, je mehr sich das sozusagen angleicht, desto mehr wird das auch wahrscheinlich sich auflösen. Also dann wird es dann irgendwann nicht mehr so sein, dass man sagt, naja, also es ist eine total männliche Eigenschaft, sich durchzusetzen oder eine total weibliche Eigenschaft, kommunizieren zu können.
Ja, genau.
So, sondern das können irgendwie beide. So. Und dann ist,
Oder sich, ich glaube, sich das zu ist aber, kümmern.
Genau, und ich glaube, diese Tendenz zumindest haben wir, ja. Also ich würde jetzt sagen, also das ist jetzt natürlich jetzt gerade ist eine ganz weirde Zeit und da geht's gerade wieder zurück, aber man muss das in wirklich großen Schritten sehen und auch nicht sagen, also ist alles, aber ne, vor 100 Jahren, wie war es vor 100 Jahren? Vor 100 Jahren war es auf jeden Fall schlechter. Mhm. Ich sag, nicht um das zu verharmlosen, ich will nur eine Grundlinie zeichnen.
Natürlich.
Und ich glaube, dass jetzt das ganz große Problem ist, ist nämlich dann irgendwann die Frage, ja okay, aber was ist denn dann männlich? Denn wenn sich das dann alles so auflöst, ja, weil, ne, also man, das ist ja eine total schwierige Frage, haben wir alle schon mal gestellt bekommen, glaube ich, also zumindest wir, die wir häufiger interviewt werden, was ist denn männlich für dich?
Ja, genau.
Und dann nennst du eine Sache und dann ist da natürlich sofort die erste, nenn mal eine Sache, Moritz, jetzt nur für Spaß jetzt, also mal aus dem Bauch heraus, was ist eine männliche Sache?
Ja? Für mich
nur mal
jetzt,
so.
Oder?
Ja, nee, aber einfach nur so, also nur mal so.
Ach so, ja, Handwerkern.
Ja, genau, Handwerker ist halt, ja, sollen, ne, und dann ist natürlich die nächste Frage sofort, ja, aber können Frauen denn nicht genauso gute Handwerkerinnen sein? Ja, und wo man sagen muss, ja, natürlich, also es ist ja rein kognitiv, physisch, es gibt gerade da keinen Unterschied darin, es gibt genauso gute Elektrikerinnen wie Elektriker.
Klar.
Logisch. Ist auch nur logisch, so, ist ja klar. So, aber dann ist man irgendwann bei der Frage, ja, aber, ja, was ist denn jetzt dann männlich? Und ich glaube, das
ist schon die Frage. Ne? Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig zu fragen, was ist männlich? Ja.
Richtig, aber ich glaube, das ist natürlich in so einer Frage, wenn du 12, 13 bist, und deswegen ist es da besonders so ein Thema, ist natürlich Identifikation und dieses Gefühl von, da bin ich irgendwie zu Hause und das ist ein Bild, dem strebe ich nach, super wichtig, diese Frage. Ne?
Extrem.
Ich würde nämlich auch sagen, so ein bisschen so, der Stolz auf eigene Geschlecht ist so ein bisschen so wie der Stolz aufs Vaterland oder Mutterland. Das ist so ein bisschen, das fragst du dich eigentlich nur, wenn es dir schlecht geht. Eigentlich muss man nicht da stolz drauf sein oder sich so grundsätzlich Identitätsfragen stellen. Wenn man jetzt das Privileg hat, Cis-Mann oder Cis-Frau zu sein, ich glaube, das ist dann nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man da anders, gendertechnisch anders aufgestellt ist, sag ich mal. So, das ist klar. Aber so, ne, wenn man jetzt nur mal das annimmt, so, dann würde ich gar nicht sagen, dass man sich das unbedingt stellen muss. Aber natürlich, wenn du 12, 13, 14 bist, dann finde ich auch, dann ist es auch irgendwie ein bisschen klar, weil dann geht jemand so einfach auch raus. Also ich habe mich auch da, ich erwische mich da immer noch bei, dass man sich ja manchmal nach einer großen Einfachheit sehnt einfach.
Ja.
Einfach, manchmal bin ich beeindruckt von Männern wie Frauen, die Sachen sehr einfach sehen, sehr klar, vermeintlich klar sehen. Und oft dann wieder enttäuscht, wenn ich so 2, 3 Wochen dann nochmal drüber nachdenke und denke, ja, aber irgendwie
ist
ein bisschen undifferenziert. Also so, irgendwie so ganz stimmt das auch nicht. Aber es ist erstmal natürlich so eine Anziehungskraft da, weil es ist natürlich immer geiler, wenn jemand 5-Wortsätze redet, als wenn jemand 20 Wörter benutzt in einem Satz.
Ja, aber das ist genau das, was man auch immer auch sagt, warum werden Leute rechtsradikal, warum wählt man die AfD, warum ist man das und das? Ja, natürlich, weil alles so extrem kompliziert geworden ist und wenn jemand eine einfache Antwort hat, dann will man die einfach glauben. Und du denkst dann da 2 Wochen drüber nach und merkst dann, ja, fuck, ist gar nicht so einfach. Aber einige schaffen das auch einfach, das nicht zu machen, sondern zu denken, ja, das ist ganz einfach, ja, dann machen wir das auch so. Dann ist, ja, der Moslem ist schuld oder was auch immer. Und dann nimmt man diese Einfachheit und die bleibt dann einfach. Weil, oder diese ganzen, die Leute, die Corona geleugnet haben, wenn ich darüber nachdenke, das wäre so viel einfacher gewesen, das zu leugnen. Also ich hätte das gerne einfach geglaubt, dass es Corona nicht gibt, weil dann, das wäre ja so viel einfacher gewesen, zu sagen, ja, ist halt Quatsch eigentlich.
Ja, man weiß dann nämlich, wohin mit seiner Wut. Ja, das ist das Geile. Das ist nämlich alle, die dann sagen, es gibt Corona, sind dann schuld und nicht Corona ist schuld.
Ja.
Weil also sauer auf ein Virus kann man sehr schwer sein, ja.
Kannst du nicht sein, genau. Aber das ist so, und das meine ich mit, wenn man einmal darauf anfängt, darauf zu gucken, dann hört man nicht wieder auf, das zu sehen. Also allein schon die Frage von, was ist männlich, da fällt mir dann auf, naja, aber warum ist diese Frage eigentlich wichtig? Also warum ist es wichtig zu definieren, was ist männlich, was ist weiblich, was ist da der große Unterschied? Das ist unterschiedlich, es gibt auf jeden Fall Unterschiede, natürlich gibt es Unterschiede, aber warum ist das so unbedingt so sehr wichtig? Was wird den Leuten anerzogen, warum das wichtig ist?
Aber ich glaube natürlich, aber ja, du hast, ich sehe das eigentlich auch so, aber das Ding ist natürlich, du kannst natürlich Leuten nicht, also die 12 sind, kannst du nicht sagen, also wenn du dich das fragst, was ist männlich? Dann muss ich dir sagen, das ist doch gar nicht wichtig. Das, so funktioniert's ja nicht. Sondern du musst dann sagen, ah, dir ist Männlichkeit wichtig, okay. Hier bin ich, der Martin, sag ich jetzt mal.
Ja.
Wir gehen jetzt zusammen klettern. Ja.
Ja.
Und danach reden wir über Frauen. So, kann ja sein. Ja.
Ja.
Und wir machen das irgendwie so, dass das okay ist. Wir machen das nicht dann so daneben. Sowas müsste es ja viel mehr geben irgendwie. Und,
ja, was
aber
ist,
ich check das irgendwie. Ja, aber ich checke das irgendwie nicht ganz, weil, aber das hat doch dann, also, Warum gibt es das für Frauen, warum funktioniert das bei Frauen offensichtlich so viel besser und bei Männern nicht? Warum gibt es da weniger Role Models? Weil die Männer sich weniger einmischen in die Erziehung?
Ich glaube erstens, weil dieses Thema noch gar nicht für Männer so groß, also noch einfach gar nicht groß thematisiert ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel suche in Deutschland nach Büchern, die das thematisieren, der Mann im Patriarchat, was bedeutet das? Dann finde ich da ein paar richtig gute Bücher, die alle geschrieben sind von Frauen. Und ich finde kein Buch, das gut geschrieben ist von einem Mann auf Deutsch. Ich finde, in Amerika ist es schon ein bisschen weiter. Da finde ich dann 2, 3 Bücher, wo ich denke, ah krass, okay, ja, da hat jemand sich wirklich Gedanken gemacht und versucht, das weiterzugeben. In Deutschland gar kein Thema. Es ist kein Thema von Männern, die dir sagen, ey, das ist eigentlich echt nicht cool, dass wir im Patriarchat leben. Also vor allem auch für uns Männer. Ich glaube einmal das. Und dann ist es auch Sozialisierung. Ne? Ich finde Frauen werden sehr oft dazu erzogen oder dem wird gesagt, ey, du hast Gefühle, du kannst darüber reden, du kannst das teilen, du hast eine beste Freundin, du gibst dich preis, du öffnest dich. Männer nicht. Männer, was Männer vor allem nicht lernen, ist zu lieben. Gar nicht, überhaupt nicht. Das einzige Gefühl, was so richtig normal ist und okay ist, ist so Wut oder auch verschiedene Spielarten davon. Aber dass da jetzt ein Mann ist, der kleinen Jungs mit 12, 13 beibringt, ey, Männlichkeit, ne? Das ist zum Beispiel, wenn du merkst, dass dein Freund traurig ist, das dann anzusprechen und dem vielleicht so einen Schutzraum zu bauen und dafür zu sorgen, dass der das Gefühl hat, dass du für ihn da bist, weil dem geht's gerade nicht gut. Das wäre ja eigentlich, aber das machen Frauen, machen das für Mädchen. Frauen machen das auch vielleicht für Männer, aber das machen nicht Männer für Männer. Das ist einfach nicht, das gibt's einfach nicht. Das ist einfach noch kein großes Thema.
Als du Vater geworden bist, hast du dich dann gefragt, was möchte ich für einen Vater sein?
Ja, das frage ich mich die letzten 10 Jahren nonstop. Und die Frage hat immer noch, die hat immer noch ganz viele neue Ebenen, ne? Weil am Anfang habe ich gedacht, ah ja, das war genau dieses Männlichkeitsthema. Dann war ein paar Jahre das ein Thema. Jetzt habe ich 3 Kinder. Oh Gott, dann ist auch noch. Da muss ich darüber auch noch nachdenken. Und jetzt ist nochmal die nächste Welle, bei der ich denke, jetzt kommt mein Sohn, ist 10. Der kommt jetzt genau in das Alter, wo das auf einmal bald ist Pubertät. Und jetzt kommt der Clash aus, was möchte ich meinem Kind beibringen über Männlichkeit, Weiblichkeit, was auch immer. Und was lernt er draußen? Und selbst wenn ich es schaffe, quasi meinem Sohn zu vermitteln, und dafür muss ich das erstmal selber üben, hier, sei emotional offen, sei nett, lebe deine Gefühle aus, tröste Menschen, wenn sie traurig sind, sei nicht so cool, mach nicht andere nieder, nur weil du dich schlecht fühlst. Selbst wenn ich das schaffe, dann geht er raus in eine Welt, wo der auf jeden Fall dafür fertig gemacht wird. Also wo auf jeden Fall deswegen Opfer ist, weil ich ihm beigebracht habe, kein Täter zu sein. Und das ist ja die nächste Ebene, die auch noch kommt jetzt.
Genau, das finde ich nämlich auch spannend. Also wie geht man dann mit der Welt um? Ne?
Ich hab, ja, also, man geht auch so mit verletzt. Das ist was passiert, ehrlich gesagt.
Ja, genau, und dann muss man ja schon auch irgendwie gucken, weil man hat ja nicht unbegrenzt Verletzungspotenzial.
Nee, genau.
Also man geht ja jetzt nicht sozusagen raus und denkt sich, ja gut, aber ne, also dieses, hier sind wir wieder bei Jesus, ne?
Ja.
Also so bei der, so, ne, dann, wenn dich jemand schlägt, dann halt ihm die andere Wange auch noch hin.
Ja,
ja, ich hoffe nicht.
Ja.
Also ich hoffe ja nicht, dass du so blöd bist. Ja, ja, also da muss er, also idealtypisch, also Jesus hat das gebacken gekriegt, aber das kriegt er jetzt nicht, also wir sind nicht unsterblich. Also wir müssen schon irgendwie was hin, so, wie geht man damit um, sich abzugrenzen? Und gleichzeitig irgendwie sensibel zu bleiben.
Ja, das ist doch schon
schwierig.
Das ist mega schwierig, aber vor allem, wenn das alle Leute alleine machen, ne? Wenn das jetzt irgendwie so eine Gruppe gibt, wenn das so eine Schule gäbe oder es in der Schule normal wäre, dass es das gäbe, dass ganze Gruppen das lernen, dann hast du auch die viel größere Chance, Leute in deinem Umfeld zu treffen, so wie ich mir jetzt ja auch Männer suche, bei denen ich denke, ah, da gibt's das Potenzial, dass die anders sind als so archetypisch. So, die kann ich mir so rauspicken und das in der Schule bist du gefangen mit den Leuten, die nun mal in deinem Landkreis wohnen. Das kannst du nicht groß aussuchen. Und wenn du Glück hast, dann hast du so eine richtig gute Freundesgruppe als Junge und hast so eine Jungsgruppe, da ist das nicht so. Die lernen das vielleicht alle oder lernen das zusammen oder haben eine gute Lehrkraft. Und dann, glaube ich, kann man im Nachhinein sagen, ja, war schon eine richtig geile Zeit damals in der Schule. Aber bisher ist es immer noch Glück, auf die ganz wenigen Leute zu treffen, die das auf dem Schirm haben, glaube ich.
Ja. Es gibt eine Szene bei Adolescence, wo die Psychologin dann zu dem vermeintlichen Täter, mutmaßlichen Täter dann sagt, also dem 13-Jährigen dann sagt, ist, mag dich dein Vater oder liebt dich dein Vater oder irgendwie so. Mhm. Oder ist er zärtlich zu dir, irgendwie so. Mhm. Und dann sagt er einfach nur, nee, das wäre weird.
Ja, genau.
Ja, das wäre komisch. Wo ich denke, eieiei.
Ja.
Ah, okay, ah, ja. Mhm. Na gut.
Ja, das ist wohl ein Ding. Genau, Zärtlichkeit von Männern. Was, bist du schwul oder was? Ja, das war normal.
Ja, genau, das sagt er auch ganz oft, dass er nicht schwul ist. Das ist auch sehr wichtig.
Ja, aber das ist deswegen, das finde ich ein richtig guter Film. Und das gibt es so ein paar, was habe ich noch gesehen? Wunderschöner. Wurde richtig, also Wunderschöner mit Nora Tschirner und massenhaft gute
Schauspieler. Stimmt, hast du schon mal empfohlen.
Ja, weil das
Wunderschöner
wirklich,
mit Nora Tschirner ist ein Film.
Ja, ist ein Film, ja. Lief gerade im Kino, läuft wahrscheinlich immer noch in den Kinos. Und da ist auch, viel davon ist auch da Thema. Und da ist es tatsächlich sogar so, dass jemand in eine Schule kommt als Mann und dieses Thema da mit so einer Jungsgruppe bespricht. Ja, das bräuchte es eigentlich andauernd.
Ja, ich finde das irgendwie interessant, dass das jetzt so auf dem, also jetzt erst so auf dem Zettel steht. Ich glaube einfach so, es gab so eine Welle des Feminismus, wo alle kurz dachten, vielleicht sogar inklusive der Frauen, keine Ahnung, ja, wir haben jetzt hier richtig was geschafft, weißt du?
Ja,
so das geht, so geht als voran. als so, ja, irgendwie so, ne, also ist irgendwie so, ja, Frauen dürfen jetzt auch arbeiten, sozusagen, oder
ja, sind dürfen so, arbeiten, ne? Und dürfen jetzt Fußball spielen im Verein und so, wählen
Fußball spielen,
auch.
Oh, Angela Merkel ist jetzt Kanzlerin, so in dieser Phase.
Seit kurz vor 2000 kann man auch in der Ehe, kann man sagen, man wird vergewaltigt und sowas, alles Riesenschritte. Seit fast 30 Jahren schon, ja klar.
Ja, genau, voll. Ja, immerhin, so, ne, aber, also ich weiß, gibt's immer noch so Sachen, aber so, und jetzt, wo sich jetzt bemerken, nee, Moment mal, irgendwas stimmt hier grundsätzlich trotzdem gar nicht. Finde ich irgendwie krass, dass es jetzt...
Genau, und das ist dieses, und alle so still. Also es ist genau das, wo es anfängt quasi, bei diesem Buch von Mareike Fallwickel. Weil, also das, wo viele Frauen in diesem Buch sagen, ja, haben wir alles probiert jetzt. Also wir haben ja jetzt alles probiert. Mhm. Wir haben dann da gekämpft, wir waren auf der Straße, wir haben dann da so... Ja, wir haben dann, waren da politisch, haben dann so Parteien gewählt, die gesagt haben, wir machen Gleichberechtigung. Ja, jetzt wissen, weißt du was? Ich bin einfach müde. Ich lege mich jetzt hier hin. Ich bin jetzt raus. So, das ist der Anfang von dem Buch. Das ist sehr gut.
Genau. Und das Ding ist ja auch, es wurde immer an Hebeln gekämpft, wo, also die ja auch okay sind, aber, also nämlich an politischen Hebeln.
Ja.
Aber jetzt sind es ja so Felder, wo man sagen muss, ja, das kann man irgendwie politisch vielleicht noch so ein bisschen regeln, aber ehrlich gesagt ist da so die Gesamtgesellschaft gefragt. Das ist eigentlich ein ganz anderes Arbeitsfeld.
Das geht ja um jeden einzelnen Haushalt in Deutschland, ja.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Ach so, wo du gerade Bücher gesagt hast, ne? Mhm. Wir haben über Julia Engelmann, hier, Stichwort Talk und ein Gast wirkt. Wir haben über Julia Engelmann
geredet. Bitte melde dich.
Julia Engelmann ist back. Julia, wir grüßen dich. Oh, gut, dass du wieder unter uns bist. Ja, Julia Engelmann hatte kurze, ja, oder längere Social-Media-Pause. Und sie hat sich zurückgemeldet mit einem Roman bei Diogenes. Wünschen wir alles Gute. Ey, übrigens bei Diogenes, ne? Ich finde das Layout von Diogenes, von dem Verlag, gibt auch noch andere, DTV zum Beispiel oder Rowohlt. Aber ich muss sagen, ich finde das, das Design von dem Buch finde ich gut. Also dieses, kennst du das, Diogenes?
Ja.
Sagt dir das was?
Ja, ja, klar.
Das sieht immer edel aus. Das sieht immer richtig nach Hochkultur aus.
Mhm. Die haben einfach eine gute Layout darin wahrscheinlich gefunden.
Ja, guck mal hier. Himmel ohne Ende heißt das. So, und das ist dann so ein, mit so einem gemalten Porträt und irgendwie so, oder? Das sieht doch immer, das sieht doch schon aus nach, ganz ehrlich, das sieht aus nach Schullektüre.
Ja,
das könnte bald in Deutschunterricht, könnte das Standard werden.
Das ist, du hast sofort das Bild von, ja, die Frau mit dem Perlenohrring da oben vorne drauf.
Richtig, stimmt.
Und da ist es wieder Engelmann jetzt, ja. Ja, klar, es ist mega gut.
Richtig, sie sieht ein bisschen aus wie das Mädchen mit dem Perlenohrring, du hast komplett recht, ja.
Ja, ich finde, das ist, also, ich hatte ja keine Ahnung, bis ich dieses erste Buch gemacht habe, Urlaub trotz Kindern, was für ein Riesending dieses Cover ist. Und dass das auch auf outgesourced wird, ne? Dass ich dann gesagt habe, mit dem Verlag, ja, die hatten so einen Vorschlag, ich habe gesagt, nee, das will ich nicht. Und dann hieß es, ja, dann machen wir sie. Und dann gibt es eine Frau, die designt nur Cover. Das ist ihr scheiß Beruf. Und die meinte dann, ja, dann pass auf, treffen wir uns jetzt hier online, war ja Corona und sowas. Und dann machen wir das. Und dann haben wir da gesessen eine Stunde, bis wir irgendwann gesagt haben, ja, guck mal, das ist es doch super. Und dann haben wir ein Cover. Also war wirklich gut.
Okay. Natürlich, aber man kauft ja auch nach Aussehen. Ja, ich will ja, also das Buch jetzt von Julia Engelmann zum Beispiel, das sieht jetzt so aus wie ein Buch, da denke ich mir, das ist ein smartes Buch. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt nicht nur so ein, weil ich mag zum Beispiel keine Bücher, also es gibt ja auch Leute, die lesen gerne leichte Kost, ist ja auch völlig in Ordnung, aber da denke ich mir dann immer, dann kann ich auch eine Serie gucken. Dann gucke ich lieber eine Serie.
Ja.
Ich will dann lieber, wenn ich ein Buch lese, dann möchte ich spüren, dass ich ein Buch lese.
Ja,
so, ne? Ja, wenn man schon Brot isst, dann Vollkorn.
Voll. So, ja, klar. Ja,
ne? Und dann, wenn ich mir so, also sonst kann ich gleich Plätzchen fressen.
Ja.
So denke ich halt. Und dann, das habe ich immer bei Büchern, bei so leichterer Kost, die haben dann so knallige Cover, ja, so knallige Titel, ja, mit Ausrufezeichen. Und dann ist dann meistens so ein gemaltes Bild oder so, oder ein Foto von einer besonders selbstbewussten Frau, wo man genau sieht, das ist so ein Stockfoto. Mhm. Oder ja, selbstbewusster, ne, irgendwie so. Und die Farben geben ja schon vor, was es ist.
Ja.
Also es gibt verschiedene Farben, die für verschiedene Genres stehen.
Ja.
Weiß nicht, grün ist Garten. So, ne, schwarz-rot ist ein Thriller. So, sind so klassische Farben.
Ja, und dann aber auch bestimmte, so, ja, und dann hast du aber halt knallige Farben, meistens ein bisschen billigere Geschichte.
Genau. Je knalliger die Farbe, desto billiger die Geschichte.
Ja, ist wirklich so.
Ja, ja, sehr, genau. Je pastelliger es wird, desto mehr Relativsätze sind drin.
Ja, ja, ja. Ja. Da hast du da viele Blumen, ne? Das ist ein Sommerroman.
Richtig. Da heißt es Finger weg davon.
Ja. Naja, es ist so, Finger dann, weg davon, wenn du nicht, also in deinem Fall, wenn du nicht, nicht
bei mir
so leichte ich Kost weiß lesen möchtest, ja.
Genau. So, hast du, aber gibt's zum Beispiel, oder ein Gemälde von Dürer, mhm, ja, oder so surrealistische Cover,
mhm,
ja, da sage ich, oh, da wird's schwierig, ja, da wird's langweilig,
ja,
da sage ich hallo.
Da kämpfe ich doch.
Da kämpfe ich mich rein. Da kämpfe ich mich die ersten 50 Seiten, kämpfe ich mich da rein und dann mal schauen. Ja,
ja, aber ich finde, das ist also natürlich, das ist enorm, also der Titel ist irgendwie wichtig, der Klappentext ist wichtig, aber ich finde, also das Cover ist wichtig und die Haptik.
Mhm.
Ich finde, wenn die das Haptik stimmt, gut ist, ja, kaufe ich. Da hat sich jemand, ja, Gedanken gemacht, jemand Mühe gegeben, ja, mache ich.
Und ich finde aber auch wichtig, es gibt auch manchmal so Leute, die dann so über die Bücher schreiben, dass sie sie gut finden, ne?
Ja.
So, also zum Beispiel, also der Standard ist ja, Marc-Uwe Kling sagt über das Buch von Tino Bormelino, finde ich super.
Ja, ja.
So,
ja,
sag ich mal, ja?
Ja.
So, ich habe sowas auch schon mal gemacht.
Ich auch. Dass
ich über ein anderes Buch.
Ich habe sogar welche gefragt.
Ja, klar, ne?
Ja.
Ja, ist doch auch geil, ist doch gut so. Und ist ja auch völlig richtig, aber manchmal gibt es dann Leute, die verheben sich dann so, die denken sich, ja, das ist auch eine super eine prominente Person, dann soll die das empfehlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Roman geschrieben hätte und dann steht da bei mir, Knossi sagt, das finde ich, das Buch ist richtig geil. Da muss ich sagen, weiß ich nicht.
Ja, schlechte Wahl vielleicht. Oder?
Ja, es gibt bei manchen, denke ich dann immer, also dann sind da so irgendwelche Prominente, wo ich denke, ach interessant, dass die ein Buch lesen.
Ja, ja.
Aber die sind ja jetzt gar nicht ausgewiesene BücherexpertInnen.
Nee.
Und das ist, die haben sich dann vergriffen.
Ja, da gibt es so ein paar Namen, auf die, ne, hoffst du dann? Ich glaube, Kehlmann, Daniel Kehlmann, das ist so der heilige, ja, Gral. Und wenn der darauf schreibt, fand ich wirklich gut, ja, der Bestseller, weiß der dann.
Ja. Oder wie heißt sie, die neue, der neue Shootingstar, 22 Bahn, wie heißt sie?
Caroline Wahl.
Caroline Wahl. Wahl heißt sie, glaube ich.
Ja, ich glaube. Ja, klar, was? Wenn sie es gut findet.
Wenn sie es gut findet, auch auf jeden Fall. Caroline Wahl, so geil, ja. Aber dann hast du so, also möchte ich auch nicht so sagen.
Elke Heinreich.
Aber wenn die jetzt sagen,
Elke Heinreich auch. Drauf. Ja, klar.
Super, ja, ist doch toll. Ist doch alles super, ja. Aber ja, jetzt zum Beispiel die Wolter-Zwillinge. Ja, nein, auch super Leute, aber super, die hätte ich jetzt gerne, super, natürlich, aber die Wolter-Zwillinge hätte ich jetzt eher bei einem Film, wo Axel Stein mitspielt, sehe ich da hinten drauf, oder? Ja, ist doch so, nein, also ich meine es ja gar nicht böse, es muss einfach passen, da würde ich auch sagen, wenn ich jetzt Bock, ich habe nämlich zum Beispiel manchmal Bock auf einen Axel Stein-Film und wenn mir die Wolter-Zwillinge den jetzt empfehlen und sagen, da mussten wir richtig ablachen, dann denke ich mir, ja geil, dann scheint Axel Stein wieder on peak zu sein. Was denn? Ist das
ja,
so?
Ja, ich verstehe. Ja,
es muss irgendwie. So, wen hättest du noch gerne auf deinem Cover?
Also, du meinst, der hinten drauf steigt, oder was?
Ja.
Nee,
ja.
Ich denke, klar, also Mareike Fallwickel, auf jeden Fall.
Ja.
Und ansonsten, warte, lass mich mal, da muss ich mal. Juli C., finde ich, also, das wäre natürlich eine Ehre.
Genau, Juli C., ja, die wollte ich noch sagen, genau. Das wäre natürlich eine Ehre, genau.
Ja, ich glaube, Marianne Lecky, das wäre für mich der heilige Gral. Wenn Marianne Lecky das gut findet, dann muss er gut sein.
Ja.
Boah.
Bei mir ist es der Bestseller-Autor schlechthin, der Bestseller-Autor Deutschlands. Was ist er? Bestseller-Autor Nummer 1?
Fitzek.
Harpe Kerkeling. Also, ist darauf, okay. Wer für mich, wer mein heiliger Gral. Weil das ist so, da weißt du, aha. Das macht er nicht bei allen.
Nee, das stimmt. Deswegen will die nicht bei allen.
Genau. Und niemand hat es kommen sehen. Aber ist dann auch, denkt man sich, ist irgendwie interessant. Lars Klingbeil. Oder? Wenn auf einmal so, empfohlen von Harpe Kerkeling und dem Finanzminister? Ist irgendwie so eine weirde Mischung. Man hat Bock drauf auf einmal.
Ja, finde ich gut. Ja, das wäre der Misch, da würde ich denken, spannend, ja. Lese ich genau. Mal rein.
Oder irgendwann legst du es so an auf so weirde Mischungen, dass du noch empfohlen von Lars Klingbeil, Harpe Kerkeling und Sting. Irgendwie so, nochmal so richtig out of the box. Warum denn nicht?
Ja, finde ich gut.
So, und Mariah Carey.
Ja. Angela Merkel, Xavier Naidoo und Bernd das Brot fanden es super.
Richtig, fanden es auch sehr gut. Okay. Wir sagen danke. Ich hoffe, das hat euch aber wieder gefallen heute, euer Podcast. Euer, sage ich schon, gar nicht unser, ist ja euer. Wir arbeiten hier an eurem Podcast mit. Nee, ja. Es ist ja euer Podcast. Und wir sind hier einfach nur das Personal, das den verwaltet. Aber Leute, es ist euer Projekt. Wenn ihr sagt, wir wollen ja nochmal eine andere Kategorie haben, wir haben ja nochmal Material, ich habe eine Frage an euch. Schreibt uns gerne, wir behandeln das vielleicht. Ja, es ist hier Podcast.
Ja, schreibt das doch. Schreibt das doch gerne in die Kommentare von der letzten Folge Falsch, aber lustig gestern mit Theresa Richtig. Reichel, Jorik Tiede und Christoph Fritz.
Sehr gut.
Ja, da einfach in die Kommentare schreiben.
Genau, und schreibt da mal rein, genau, das wäre doch gut, dass wir das mal so gesammelt vor uns sehen. Schreibt da mal rein, Talk ohne Gast, Folgendes. Ich würde da und da mal gerne drüber sprechen oder dass ihr darüber sprecht. Es ist hier immer nur ein Mitmachangebot.
Ja.
Können wir einfach immer nur sagen, oder?
Du.
Ja, danke, dass ihr euren Podcast wieder gehört habt. Es ist ein Buffet. So, Themenbuffet ist leer. Nächste Woche wird wieder aufgetischt am Freitag. Wir hören uns bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Fritz ist eine Produktion des RBB.